Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, sagen Ihnen die Namen Athalia, Jojada und Joasch etwas? Sie sind nicht so gut bekannt wie andere Namen aus der Bibel, aber sie stehen dennoch drin. Und es waren Menschen, die etwas erlebt haben. Nachzulesen im 2. Königebuch im 11. Kapitel. Es ist eine zum Teil sehr schockierende Geschichte. Eine Geschichte vom Streben nach größtmöglicher Macht, wofür unfassbare Morde begangen werden. Es ist aber auch eine Geschichte von Rettung und von Treue gegenüber Gott. Ich möchte Sie heute Morgen auf eine kleine Zeitreise mitnehmen, gut 3000 Jahre in die Vergangenheit, in die Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christus nach Palästina. König David war längst gestorben, König Salomo auch. Sein Tempel jedoch stand seit etwas mehr als 100 Jahren in Jerusalem. Aber das Reich war inzwischen geteilt in das Nordreich Israel und das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Ganz ähnlich wie in der deutschen Geschichte damals BRD und DDR. Zur Zeit in Palästina war diese Trennung allerdings schon so gut 80 Jahre lang im Gange. Anders als bei uns waren damals beide Reiche politisch zerrüttet. Für ein politisches Friedensbündnis hatte man in Juda die israelische Prinzessin Athalia mit dem judäischen König Joram in Jerusalem vermählt. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Athalia eine Tochter von König Ahab und dessen Frau Isebel war. Sie erinnern sich vielleicht, Isebel war diejenige, die den Propheten Elia massiv verfolgt und in die Wüste getrieben hatte, weil er den Baalskult scharf kritisiert und die Baalspriester getötet hatte. Mit deren Tochter Athalia war nun der Baalskult auch nach Juda gekommen und hatte sich dort immer mehr ausgebreitet, da ihr Mann König Joram ihm ebenfalls anhing. Der Name Baal meint übrigens in der Wortbedeutung erstmal nichts anderes als Herr, ähnlich dem hebräischen Adonai, das anstelle des Gottesnamens Jahwes benutzt wurde. Aber der Baalskult unterschied sich grundlegend vom Jahwe-Glaube. Er drang aus dem Umland nach Palästina und trat immer mehr in Konkurrenz zum Jahwe-Glauben. Baal galt als der höchste Gott des Pantheons und wurde als Wetter- und Fruchtbarkeitsgott verehrt. Und dies in für uns heute zum Teil grausamen Riten. Es wurden dafür nicht nur Tiere geopfert, sondern auch Menschen, vermutlich sogar Kinder. Baal wurde in den Tempeln als schreitende Figur dargestellt, mit erhobenem Arm, in der einen Hand die Donnerkeule, in der anderen Hand eine Blitzspeer. Und ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass es damals für die Menschen, die es gewohnt waren, sichtbare Gottheiten anzubeten, eine gewisse Schwierigkeit bedeutete, an einem Glauben festzuhalten, dessen Gott Jahwe nicht dargestellt wurde. Und wenn dann noch die herrschende Schicht sagte, schaut, diese Gottheit mit der Donnerkeule und dem Blitzspeer, sie sorgt dafür, dass eure Felder grün werden, euer Vieh zu fressen hat und ihr Nachkommen bekommt, dann ist es für mich kein Wunder, dass sich damals viele verführen ließen. Nur wenige waren schriftkundig. Wie viele biblische Bücher überhaupt schon niedergeschrieben waren, darin ist sich die Bibelforschung alles andere als einig. Ich persönlich gehe davon aus, dass es bereits Überlieferungen zu den ersten Büchern der Bibel gab, allen voran zu den Mosebüchern, ob bereits in dem vollen Umfang, wie wir sie heute kennen, sei einmal dahingestellt. Dazu gab es vermutlich auch Psalmen, Psalmen Davids und überhaupt Schriften zum Tempelgottesdienst. Der Tempel in Jerusalem war jedoch bereits 100 Jahre nach seiner Errichtung verwahrlost, während im Land immer mehr Baalstempel und Kultstätten errichtet wurden. Und dennoch verrichteten Priester ihren Dienst im Tempel weiter. Einer von ihnen war damals der Priester Jojada. Gut möglich, dass er sogar Hohepriester war. Er jedenfalls tat in aller Treue vor Gott seinen Dienst. Nun wird's spannend, wie in einem Krimi. Nachdem König Joram und kurz darauf auch sein Sohn König Ahasja gestorben waren, meinte Athalia, dass sie nun Königin wäre. Genau genommen hätte ihr das als Königinmutter sogar zugestanden, zumindest so lange, bis ein männlicher Nachkomme alt genug wäre, um die Krone zu übernehmen. Athalia aber wollte mehr. Sie wollte nicht nur Übergangskönigin sein, sondern Alleinherrscherin. Und dafür ließ sie, und das ist für uns völlig unfassbar heute, sämtliche männliche Nachkommen ihres eigenen Hauses ermorden. So berichtet in den ersten Versen 2. Könige 11. Es ist nicht bekannt, um wie viele Nachkommen es sich genau handelte und ob alle von ihr waren oder ob ihr Mann und ihr Sohn noch Nachkommen aus weiteren Ehen hatten. Jedenfalls fielen ihrem Massaker auch ihre eigenen Enkel zum Opfer. Nur ein einziger überlebte, Prinz Joasch, damals gerade mal ein Jahr alt. Er wurde von seiner Tante gerettet, die mit dem Priester Jojada verheiratet war, und sie versteckten Joasch im Tempel. Athalia herrschte dann tatsächlich die kommenden 6 Jahre als Alleinherrscherin, als Königin in Juda, wobei sie anscheinend Gefolgsleute in Jerusalem um sich geschart hatte, es ihr aber im Landadel an Rückhalt fehlte. Als der kleine Joasch 7 Jahre alt war, schritt sein Onkel Priester Jojada schließlich zur Tat und zettelte einen Putsch gegen Athalia an. Er ließ heimlich den Landadel mit seinem Gefolge im Tempel erscheinen und rüstete ihn militärisch aus. Ich lese aus 2. Könige 11 die Verse 10 bis 13. Und der Priester gab den Hauptleuten die Spieße und Schilde, die dem König David gehört hatten und in dem Hause des Herrn waren. Und die Leibwache stand, jeder mit seiner Waffe in der Hand, von der Seite des Tempels im Süden bis zur Seite im Norden, vor dem Altar und dem Tempel rings um den König herum, also um den kleinen Joasch. Und Jojada ließ den Sohn des Königs hervortreten und setzte ihm die Krone auf und gab ihm die Ordnung, machte ihn zum König und salbte ihn. Und sie klatschten in die Hände und riefen: Es lebe der König. Königin Athalia bekommt natürlich von diesem Putsch etwas mit und sie eilt zum Tempel. Und offensichtlich versteht sie auch sofort, was Jojada da angezettelt hat und auch, dass ihr Enkel, den sie eigentlich für tot hielt, lebt und gerade zum König gekrönt worden war. Sie zerreißt nämlich ihre Kleider und schreit: Aufruhr, Aufruhr. Aber niemand hilft ihr. Anscheinend haben selbst ihre eigenen Gefolgsleute in Jerusalem die Seite gewechselt. Oder schätzen die Lage angesichts der Massen, die den jungen König beschützen, als hoffnungslos ein. Denn interessanterweise heißt es im letzten Vers des 11. Kapitels: Und alles Volk des Landes war fröhlich, aber die Stadt blieb still. Athalia aber töteten sie mit dem Schwert bei des Königs Hause. Danach wird alles quasi wieder auf Anfang gedreht. Priester Jojada führt einen neuen Bundesschluss durch. Ich lese die Verse 17 bis 18. Und Jojada schloss einen Bund zwischen dem Herrn und dem König samt dem Volk, dass sie des Herrn Volk sein sollten, desgleichen auch zwischen dem König und dem Volk. Da ging alles Volk des Landes in das Haus Baals und brach seine Altäre ab und sie zerschlugen all seine Götzenbilder und töteten Mattan, den Priester Baals, vor den Altären. Und König Joasch regiert dann tatsächlich 40 Jahre lang und solange er sich von seinem Onkel Jojada beraten lässt, bis zu dessen Tod, ist er auch ein König, der nach Gottes Geboten handelt und ins Südreich eine gewisse Ruhe reinbringt. Soweit die spannende Geschichte aus dem 2. Königebuch. Ich weiß nicht, wie gut vertraut Sie damit waren. Doch was, so fragen Sie sich vielleicht, was hat das mit uns heute zu tun? Kann es für uns heute mehr sein als nur eine interessante Geschichtsstunde? Ich denke, auch wenn wir persönlich weit entfernt sind von Mord und Putschversuchen, so kann uns dieser Text doch als ein Spiegel fürs Leben dienen. Schauen wir nur auf das Volk Israel damals. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann wundern wir uns, dass gefühlt alle naslang dieses Volk anfängt, an Gott zu zweifeln und sogar vom Glauben abfällt. Schon nach dem Auszug aus Ägypten bauten sie sich ein goldenes Kalb, das sie als Gott anbeteten, also dieses eine sichtbare Gottheit zu haben, steckte ganz tief drin. Und sie taten das, obwohl sie Gott tatsächlich täglich vor Augen hatten, als Feuer und als Wolkensäule. Aber an den Anblick hatte man sich nach vielen Jahren Wüstewanderung längst gewöhnt. Das goldene Kalb dagegen versprach etwas Neues, versprach Abenteuer und ein riesiges Fest. So auch der Baalskult. Die Gottesnachfolge mit Tempelbesuch, Gottesdiensten und Gebet war in den Hintergrund geraten, angesichts des Alltags, den man zu bewältigen hatte. Es war außerdem mühsam, dafür immer wieder den weiten Weg nach Jerusalem auf sich zu nehmen. Teuer war es auch, nicht jeder konnte sich eine solche Reise leisten. Verdienstausfall für die Zeit der Reise inbegriffen. Da versprachen die Baals, Tempel und Kultstätten in der Nachbarschaft einen einfacheren Ritus. Keine lange Reise, kein Verdienstausfall, prima. War nicht ein Gott wie der andere? Hauptsache doch, es ging einem gut, dann war das doch ein Zeichen von Segen. Das nennt man, liebe Gemeinde, Sand in die Augen streuen. Das nennt man jemanden blenden. Und darin ist unser Zeitgeist übrigens ein großer Meister und die Medien seine Diener. Das eine ist so gut wie das andere, wird uns eingeredet. Such dir aus, was du glauben willst. Mach dein Leben so, wie es dir am besten passt. Sei nur ganz du selbst. Deine Bedürfnisse stehen an erster Stelle. Das passt dann schon. Nein, tut's eben nicht. Das passt eben nicht und am Ende des Lebens passt es schon gar nicht. Aufs falsche Pferd zu setzen, hat am Ende fatale Folgen. Wir nehmen Schaden. Unsere Seele nimmt Schaden. Und genau das haben wir vorhin im Evangelium gehört. Da sagt Jesus genau das. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Was hatte denn Königin Athalia am Ende zu bieten, um sich auszulösen für ihre unsagbar bösen Taten? Was hatte sie denn zu bieten, um zu bezahlen dafür? Nichts. Nichts hatte sie. Und am Ende stand der Tod für sie und gefühlt für das, was sie angerichtet hat, für das Massaker. Gefühlt, sagen wir, war eine gerechte Strafe. Sie hat nichts anderes verdient als den Tod. Nun sind wir sicher keine Athalias, die mordend durch die Straßen ziehen, aber ist unser Hemd weiß? Sind wir ohne Sünde? Sind wir ohne Schuld? In unserer Konfirmandengruppe in Hochstetten haben wir vor kurzem das Thema »Warum starb Jesus?« behandelt. Da ging es auch um die Frage, warum muss ich ausgerechnet an Jesus glauben? Wir haben das an einem Beispiel verdeutlicht. Wir haben gesagt, mit dem Himmelreich ist es so ähnlich, jetzt nicht lachen, mit dem Himmelreich ist es so ähnlich, als würde man ins Miramar gehen, da ist der Eintritt relativ teuer. Und wenn man das Geld dafür nicht hat, dann kommt man nicht durchs Drehkreuz. Dann kann man keinen Spaß haben in dem Spaßbad. Es sei denn, jemand bezahlt für einen den Eintritt. Der Eintrittspreis ins Himmelreich, das ist ein weißes Hemd. Und dafür, um da reinzukommen, nutzen auch alle guten Taten nichts, die man im Leben getan hat. Mit dieser Währung kann man das Himmelreich nicht bezahlen. Gute Taten sind wichtig. Und sie sind vor allen Dingen für das Leben hier auf der Erde gut, weil sie nämlich meinen Mitmenschen zugutekommen, als ein Zeichen der Nächstenliebe, als ein Zeichen der Weitergabe der Liebe, die ich durch Gott empfangen habe, gebe ich weiter in dem Guten, was ich anderen tue. Aber mein Hemd reinwaschen kann ich damit nicht. Denn ein reines Hemd, ein weißes Hemd, bekomme ich nur durch Jesus, weil er für mich bezahlt hat, weil er für mich am Kreuz mit seinem Blut bezahlt hat. Durch sein Blut wird mein schmutziges Hemd, das schmutzig geworden ist durch alle bösen Gedanken, durch alle unterlassene Hilfe, durch tatsächlich alles Böse, was ich getan habe, dieses Hemd ist besudelt worden und das wird durch Jesu Blut reingewaschen. Ohne Jesus heißt es, ich muss alleine gerade stehen für all das, was auf meinem Hemd abzulesen ist. Und da macht es dann unterm Strich gar keinen Unterschied mehr, ob das Hemd von der Königin Athalia neben mir pechschwarz ist, vor Sünde und meines nur grau befleckt. Was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Schauen wir dagegen auf den Priester Jojada, der seinen Dienst treu im Tempel verrichtet, obwohl ihm die Menschen jahrelang in Scharen davonlaufen. Obwohl von Gottes Handeln und von Gottes Gegenwart gerade so überhaupt nichts weit und breit zu sehen und zu spüren ist. Kam Priester Jojada ins Zweifeln an seinen Gott? Vielleicht. Hat er sich von Gott abgewandt? Nein. Jojada blieb treu. Er blieb im Hause des Herrn. Und er tat, was vor Gottes Augen richtig war, auch wenn das aus politischer Sicht einem Selbstmord gleichkam. Er rettete den rechtmäßigen Thronerben. Gottes Pläne mit dem kleinen Joasch waren noch überhaupt nicht offenbar. Dennoch handelte Jojada nach Gottes Geboten und rettete den Nachkommen Davids. Und am Ende? Am Ende bringt Jojada wieder ins Lot, was aus den Fugen geraten war. Das Ja, das das Volk damals einmal gegeben hatte, das wird erneuert. Gott war all die Jahrhunderte hindurch ein und derselbe geblieben. Nur sein Volk hatte sich von ihm abgewandt. Jetzt bekam es die Chance für einen Neuanfang. Noch einmal ganz von vorn beginnen. Das alte Leben hinter sich lassen. Die alten Sünden zerschlagen wie die Baalskulpturen und Baalsaltäre und Gott wieder an die allererste Stelle im Leben setzen. Mit Gott noch einmal ganz neu anfangen. Das Versprechen, das ich damals Gott in jungen Jahren gegeben habe, zur Konfirmation oder auch zu einem anderen Zeitpunkt, ist das noch gültig? Ja, Gott, zu dir will ich gehören. Gott, dir will ich nachfolgen. Gott, du sollst an erster Stelle in meinem Leben stehen. Ich will keinen anderen Göttern nachlaufen, auch keinen Horoskopen und Glücksbringern glauben und ich will nichts höher setzen als dich. Kein Geld, keine Karriere, kein Besitz, auch nicht meine Familie und auch nicht meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse, sondern du sollst an erster Stelle stehen, egal wie mein Leben verläuft. Haben Sie so ein Versprechen gegeben? Und falls ja, ist es noch gültig? Oder braucht es auch einen Neustart in Ihrem Leben, so wie das Volk damals auch einen Neustart mit Gott brauchte und im Tempel seinen Bund mit dem Herrn aller Herren erneuerte? Oh doch, die Geschichte damals in Juda mit Königin Athalia, Priester Jojada und Prinz Joasch, sie hat eine Relevanz für uns heute. Sie hat eine Relevanz für mein Leben heute. Denn Gott ist immer noch derselbe wie damals. Er ist immer noch derselbe heute. Mit ihm durchs Leben gehen, wie Jojada, das steht uns Christen als Christus-Nachfolger an. Wenn wir nicht mehr auf der Spur sind, dann heißt das für uns umkehren und den Bund erneuern, mein Leben neu festmachen bei Gott. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.